Israel, Gegenwart und Zukunft im Licht biblischer Prophetie. Israel, Land und Volk, nicht größer als das Bundesland Hessen, nimmt in der Geschichte der Menschheit einen besonderen Platz ein. Das lässt sich ganz leicht aufzeigen. Erstens einmal, aus diesem Volk kommt das älteste, meistverbreitetste und auch heute noch meistgelesenste Buch der Welt, der Weltbestseller, die Bibel, hat ihren Ursprung im Volk Israel. Dieses Volk lebt seit 3500 Jahren, trotz seiner zahlenmäßig geringen Bedeutung, im Bewusstsein der Erwählung durch Gott, die sich auch in den biblischen Schriften niedergeschlagen hat. Gerade in diesem Spannungsverhältnis, es heißt an einer Stelle des Alten Testamentes, nicht hat euch der Herr erwählt, weil ihr das Größte unter allen Völkern wärt, in Wahrheit seid ihr das Kleinste, sondern weil Gott euch liebt. Und in diesem Volk ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch geworden. Die Wirkungen des Lebens Jesu sind bis heute für jeden aufweisbar, auch für den, der den christlichen Glauben ablehnt. Und schließlich, in diesem Volk entstand die erste christliche Gemeinde. Die besondere Stellung Israels ist einmal biblisch begründet. Das Volk Israel ist Gottes Eigentum. Immer wieder begegnen uns Aussagen in der Bibel, ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern. Mir gehören die Söhne Israel. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums. Und auch da, wo Gott mit diesem Volk ins Gericht geht und wo er sie in die Verbannung schickt, sagt er dennoch, mein Volk. Eine der bekannten Stellen, Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk, mitten in einer Situation des Gerichtes. Das zweite, Israel, das Land, ist Gottes Land. Eine Auswirkung einer alttestamentlichen Anordnung, Gott sagt ganz klar, dieses Land gehört mir und darum dürft es nicht verkaufen. Und das gilt bis heute. Wenn Sie so wollen, das Land gehört weder Israel, den Juden noch den Arabern, sondern es ist Gottes Land. Und er hat allerdings dieses Land eidlich zugesagt, dass es Abraham und seinen Nachkommen anhand gegeben werden soll. In der israelischen Gesetzgebung oder den Verordnungen, die sie erlassen haben, heißt es ganz klar, dass kein Quadratmeter Staatsland verkauft werden kann. Sie können es nur pachten, und zwar für 49 Jahre. Und diese Ordnung, die heute gilt, gründet sich auf eine Anweisung im Alten Testament. Und eine dritte Begründung, Gott ordnet seine Beziehungen zu den Völkern über Israel. Er hat Abraham die Zusage gegeben, die, die dich segnen, die will ich auch segnen. Und wer dich verflucht, der kommt unter Gottes Fluch. Der zieht sich das Gericht Gottes auf den Hals. Und an einigen Stellen wird es ganz ähnlich ausgesprochen wie im Propheten Sacharja. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Ein sehr sprechendes Bildwort, das uns deutlich macht, wie empfindlich Gott reagiert, wenn Israel angetastet wird. Eine weitere Begründung, die biblische Begründung für die Besonderheit Israels, aus Israel kommt der Retter und Herr der Welt. Schon im Alten Testament wird das angekündigt. Ich denke, fast alle werden das adventliche Wort kennen aus dem Propheten Sacharja. Freue dich, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Aber wir lesen meist nicht weiter. Und da heißt es dann, er wird den Völkern Frieden bringen. Er wird der König nicht nur für Israel sein, sondern er ist auch der von Gott designierte Herr der Welt. Und er kommt aus Israel. Und schließlich eine letzte Begründung, die ich hier nennen möchte. Israel ist der Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Die Propheten, gerade auch die nachexilischen Propheten, die also gelebt haben, als die Rückkehrer aus Babylon schon wieder in Israel waren haben von einer weltweiten Zerstreuung des Volkes der Juden gesprochen, aber auch von einer späteren Rückkehr ins Land der Väter. Und Daniel, der Staatsmann und Prophet, hat gesagt, wenn das heilige Volk zurückkehrt, dann wird Endzeit sein. Die Propheten haben alle von den letzten Tagen Gottes gesprochen, aber Daniel hat diesen Begriff der Endzeit geprägt, formuliert, und er sagt, wenn das heilige Volk zurückkehrt ins heilige Land, dann wird die Endzeit anbrechen. Und es gibt nicht nur eine biblische Definition, wie ich sie Ihnen eben in diesen fünf Punkten versucht habe, kurz nahezubringen, für die Besonderheit Israels. Es gibt auch eine historische Begründung für die Besonderheit Israels. Der Professor Karl Kupisch, Historiker in Berlin, hat in einem Buch deutlich aufgewiesen, und er hat diesem Buch den Titel Das Volk der Geschichte gegeben, dass es einmalig in der Weltgeschichte ist. Es gibt kein zweites Volk, das wie Israel nach einer 3000-jährigen Geschichte des politischen und militärischen Niedergangs und 2000-jähriger Heimatlosigkeit, Vertreibung aus dem Land der Väter, ständig Pogromen und Verfolgungen ausgesetzt, gedemütigt, von den Gastländern vertrieben, nach 2000 Jahren Heimatlosigkeit zurückkehrt ins Land seines Ursprungs und dort so stark ist wie nie zuvor. Dafür gibt es keine Parallele in der Weltgeschichte. Der 14. Mai 1948, die Gründung des Staates Israel, bedeutet einen Wendepunkt in der Geschichte Israels. Die Rückkehr Israels in das Land der Väter ist nicht nur Erfüllung einer durch Jahrhunderte gehegten Sehnsucht des jüdischen Volkes, sondern auch Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen. Hesekiel hat Israel als ein Feld voller Totengebeine geschaut. Zuerst rücken diese Gebeine auf Gottes Geheiß hin geordnet zusammen. Und dann erst, gewissermaßen in einem zweiten Schritt, sendet Gott wie einen starken Wind seinen Geist und erfüllt diese Gebeine mit neuem Leben. Erst kommt die nationale Erneuerung Israels, dann folgt später die geistliche Erneuerung. Und Gott deutet dem Propheten dieses bildhafte Geschehen. Er sagt, ich hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und danach, sagt er, ich will meinen Odem, meinen Geist in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Das ist Erneuerung durch Gottes Heiligen Geist. Und in diesem Zusammenhang verspricht Gott, sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Das ist die Wiedervereinigung Israels unter dem einen Hirten. Ich erinnere mich noch lebhaft an ein Gespräch mit dem Leiter der jüdischen Gemeinde in Hamburg, dem Synagogenvorsteher, Herrn Singer, in der Synagoge, wo er mir sagte, wir sind eine konservative Synagoge und wir sind überzeugt, das habe ich mir sehr genau eingeprägt, was er mir gesagt hat, wir sind davon überzeugt, dass mit dem Jahr 1948 die vormessianische Zeit begonnen hat. Denn wenn der Messias kommt, muss er ein Volk im Land der Väter vorfinden. Ich habe ihn dann gefragt, ob er sich vorstellen könne, dass der Messias, den er erwartet, das Antlitz des Jesus aus Nazareth trägt. Da hat er sich bedeckt gehalten. Aber das ist verständlich. 1920 lebten in Israel etwa 50.000 Juden. 1948 waren es dort 600.000. Und im Jahr 2003, also jetzt, sind es über 5 Millionen. Und dabei geht es dem größten Teil der Juden in Israel um ein Leben in einem eigenen Staat innerhalb sicherer Grenzen. Religiös ist die jüdische Bevölkerung in Israel gespalten. Die überwiegende Mehrheit der jüdischen Einwohner ist nicht religiös. Sie wünschen einen säkularen Staat. Die Minderheit der Bevölkerung reicht von konservativ bis ultraorthodox. Der israelische Ministerpräsident Menachem Begin gehörte zu den Konservativen und orientierte sich auch bei politischen Entscheidungen an biblischen Vorgaben. Beim Friedensschluss mit Anwar Sadat, dem Ministerpräsidenten von Ägypten, zog er die Truppen aus der Sinai-Halbinsel zurück. Er hat das begründet mit den Worten: Gott hat dies Land nicht unseren Vätern verheißen. Aber er hat dann ergänzt: Judäa und Samarien werden wir nie wieder preisgeben. Dies Land gehört uns. Die beiden Lager der religiösen und nicht religiösen Juden in Israel unterscheiden sich vor allem in der Art, wie sie leben, wo sie wohnen, auch welche Kleidung sie tragen, wie sie sprechen, wie sie ihre Freizeit verbringen und wen sie wählen. Und seit Israel wieder als Volk in einem eigenen Staat im Land der Väter lebt, wird es von seinen Nachbarn bedrängt. Es erfüllt sich, was Sacharja etwa 500 vor Christus geschaut und vorausgesagt hat. Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsum. Ich will Jerusalem zum Laststein machen für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen. Die Völker ringsum werden sich gegen Jerusalem versammeln. Umgeben von einer vielfachen Übermacht hat Israel seit der Staatsgründung am 14. Mai 1948 5 Kriege geführt und immer seine militärische Überlegenheit bewiesen. 5 Millionen Juden gegen 220 Millionen Araber. 3-mal haben die Palästinenser bzw. die arabischen Staaten die Möglichkeit zu einem Frieden ausgeschlagen. Das erste Mal bei der Teilung des britischen Mandatsgebietes durch die UNO am 29. November 1947. Die Araber in Palästina sollten damals mehr Territorium erhalten als Westbank und Gazastreifen, aber sie wollten den Krieg. Nach dem Sechstagekrieg im Juni 1967 hat Israel den Palästinensern Land gegen Frieden angeboten. Auf der Gipfelkonferenz der Arabischen Liga in Khartoum im Sommer 1967 haben die arabischen Führer ein dreifaches Nein gesprochen. Nein zum Frieden, Nein zu Verhandlungen, Nein zur Anerkennung des israelischen Staates. Die dritte Möglichkeit in Camp David im Sommer 2000 mit Bill Clinton als Vermittler hat Ehud Barak den Palästinensern 98% der Westbank, das Jordantal, Mitspracherecht über Jerusalem und die uneingeschränkte Souveränität über den Tempelbezirk angeboten. Yasser Arafat hätte nur zuzugreifen brauchen, aber der PLO-Chef hat zu allen Vorschlägen Nein gesagt. Der Friedensnobelpreisträger setzte auf Gewalt. Als im September 2000 die Al-Aqsa-Intifada begann, stand noch Ehud Barak, ein sogenannter Linker, keiner von den Konservativen, an der Spitze Israels. Ariel Sharon war nicht für den Ausbruch der sogenannten Intifada verantwortlich. Sein Besuch auf dem Tempelberg war vorher mit dem Geheimdienstchef von Arafat abgesprochen. Die Al-Aqsa-Moschee hat Ariel Sharon nie betreten. Nach Ablehnung aller Angebote zum Frieden in Camp David hat Arafat am 28.10.2000 verkündet, und das ist in allen großen deutschen Tageszeitungen veröffentlicht worden, Der Widerstand gegen Israel geht weiter, bis die palästinensische Flagge über Jerusalem weht. Der Großmufti von Jerusalem, Scheich Ikrimah al-Sabri, hat alle Moslems im Nahen Osten aufgerufen, gegen Israel zu kämpfen. Vom Jordan bis zum Mittelmeer will er das Land wieder islamischem Recht unterwerfen. Er ist stolz darauf, noch nie einem Juden die Hand gegeben zu haben. Der Mann ist geistliches Oberhaupt aller Moslems in Israel und in den palästinensischen Autonomiegebieten. Arafat hat ihn dazu gemacht. Auffallend ist, dass das Symbol dieser Auseinandersetzung Jerusalem geworden ist. Der Name der Stadt Jerusalem wird im Alten Testament 667 Mal und im Neuen Testament 144 Mal erwähnt, im Koran nie. Jerusalem wurde erst 6 Jahre nach Mohammeds Tod, 638 nach Christus, vom Kalifen Omar ibn al-Khattab erobert, die Al-Aqsa-Moschee etwa um 690 erbaut, also 60 Jahre nach dem Tod Mohammeds. Mohammed hat den Gläubigen geboten, immer in Richtung Mekka zu beten, nicht in Richtung Jerusalem. Erst um 1000 nach Christus taucht erstmals im arabischen Sprachgebrauch die Bezeichnung El-Quds, die Heilige, für Jerusalem auf. In der Bibel wird bereits im 6. und 7. Jahrhundert vor Christus Jerusalem als die heilige Stadt genannt. Nur zwischen 1000 und 1200 nach Christus war die Stadt Hauptstadt des Königreiches Jerusalem der Kreuzritter. Sonst war sie Hauptstadt Israels und Judas seit Davids Zeit bis zur Zerstörung 587 vor Christus, dann wieder in der Zeit der Makkabäer und heute wieder Hauptstadt Israels seit dem 30. Juli 1980. Selbst am 2. Juni 1964 als im Hotel Intercontinental in Ost-Jerusalem die PLO gegründet wurde und alle heiligen Städten unter arabischer Herrschaft standen, hat niemand daran gedacht, Jerusalem zu einer arabischen Hauptstadt zu machen. Erst in den vergangenen 10 Jahren hat Yasser Arafat Jerusalem als Hauptstadt des Palästinenserstaates beansprucht. Und damit ist Jerusalem vermehrt in das politische Interesse gerückt. Das Nahostproblem ist kein palästinensisches, sondern ein panarabisches. Die arabischen Herrscher, Pressemeldungen zufolge auch Hosni Mubarak in Ägypten, weigern sich in der Jerusalem-Frage irgendwelche Kompromisse zu machen. Israel ist der einzige Staat, dem das Existenzrecht von den meisten Nachbarstaaten abgesprochen wird. Auf palästinensischen Landkarten gibt es kein Israel. Wer glaubt, Israel müsse nur Judäa, Samarien und Gaza aufgeben und einen Kompromiss zu Jerusalem finden, der irrt. Es geht ums Ganze. 4 Terrororganisationen haben sich auf die Vernichtung Israels eingeschworen. El-Fatah, Hamas, die Hisbollah und der Islamische Dschihad. Und so unterschiedlich diese Gruppierungen auch sind, sie eint der Hass auf Israel als dem Stachel im arabischen Kernland und der Hass auf die Vereinigten Staaten. Der Hass auf die Juden erklärt auch, warum islamische Terroristen zunehmend mit Rechtsextremisten auch in Deutschland Kontakt aufnehmen. Sie eint der Hass auf Israel. In den arabischen Medien, besonders in der Westbank und im Gazastreifen, wird der Hass gegen Israel weiter geschürt. In Fernsehsendungen wird Kindern suggeriert, dass es gut sei, den Tod im Kampf gegen den rassistischen Judenstaat zu suchen. Einer der Slogans, Es ist an der Zeit, das Spielzeug wegzuwerfen und die Steine aufzuheben. Saddam Hussein, der frühere Diktator im Irak, hat jeder Familie eines Selbstmordattentäters 10.000 US-Dollar gezahlt. Teenager lassen sich bereitwillig zu lebendigen Bomben ausbilden. Politiker schicken Kinder in das Schussfeld der israelischen Armee. Eltern sind stolz darauf, wenn ihre Kinder freiwillig in den Tod gehen. Geistliche Führer des Islam segnen den Terror ab. Wo liegen die Wurzeln für diesen abgrundtiefen Hass der Araber und vieler anderer muslimischer Völker gegen Israel? Einmal, die militärischen Niederlagen in den zurückliegenden 5 Kriegen waren für die stolzen Araber eine Demütigung, die sie den Israelis nie verzeihen werden. Nach den überwältigenden Siegen im Sechstagekrieg und der Eroberung Ostjerusalems am 7. Juni 1967 hat am folgenden Tag Ben-Gurion nach dem Besuch an der Westmauer des Tempelberges in einem Gespräch geäußert: Das ist noch nicht das Ende des Krieges. Eine solche Niederlage und Demütigung können die Araber nicht einstecken. Damit werden sie sich nie abfinden. Diese Niederlage des Sechstagekrieges kann aus islamischer Sicht niemals vergessen und niemals gesühnt werden. Ein zweiter Grund: Arafat hat den Palästinensern leere Versprechungen gemacht, denen viele heute noch glauben. Er hat ihnen einen eigenen Staat versprochen. Natürlich ist dann später auch George W. Bush auf diese Schiene gegangen und hat von der Möglichkeit eines palästinensischen Staates gesprochen. Man muss sich darüber klar sein, die arabischen Staaten haben den Palästinensern nie einen Staat versprochen. Von 1948 bis 1967 waren ja die Westbank und Gazastreifen und noch andere Gebiete unter jordanischer Herrschaft. Sie wurden von den Jordaniern verwaltet und unterlagen jordanischer Gesetzgebung. Aber nie war die Rede von einem eigenen Staat in Palästina. In keinem der Verträge, man muss das nur einmal kontrollieren, weder von Madrid noch von Oslo noch von Wai ist von einem eigenen Staat der Palästinenser die Rede, nur von weitgehender Autonomie und anerkannten Grenzen. Erst nach dem 11. September 2001 hat George W. Bush immer wieder die Schaffung eines Palästinenserstaates angekündigt. Der tiefste Grund, nach meiner Überzeugung, liegt darin, dass der Kampf der islamischen Welt gegen Israel religiös begründet ist. In der Presse haben Moslems immer wieder betont, der Friedensprozess widerspricht grundlegend unserer Ideologie und Religion. Nach islamischer Lehre dürfen wir auch nicht das kleinste Stückchen Land Palästina aufgeben. Die islamische Lehre teilt die Welt in 2 Machtbereiche: das Haus des Islam, das auch Haus des Friedens genannt wird, ist das Territorium, das unter der Scharia, dem islamischen Recht, steht. Das sind die Länder, in denen der Islam Staatsreligion ist. Der Rest der Welt wird als Haus des Krieges bezeichnet. Einer der entscheidenden Unterschiede zwischen Islam und christlichem Glauben wird hier deutlich. Aus biblischer Sicht beginnt das Reich Gottes im Herzen einzelner Menschen und breitet sich von dort aus auf die Gemeinschaft der Gläubigen aus. Entscheidend ist, was Gott im Herzen einzelner Menschen tut, nicht Landbesitz oder geltendes Recht. Im Islam dagegen ist das Rechtssystem, das über ein bestimmtes Territorium herrscht, entscheidend. Auch in islamischen Staaten können nicht muslimische Minderheiten leben. Wichtig ist nicht, was die Menschen im Haus des Islam denken, glauben oder fühlen. Entscheidend ist, welches Rechtssystem ihr Leben regiert. Das Reich Allahs ist identisch mit der politischen Ausdehnung des Islams und der Gültigkeit der Scharia. Und eines Tages wird nach der Lehre des Islam die ganze Welt Haus des Islam sein. Daran wird man die Allmacht Allahs erkennen. Der Koran sagt, wörtlich, die auf Allahs Seite stehen, werden Sieger sein. Und mit der Errichtung des Staates Israel 1948 sind alle islamischen Anschauungen im Blick auf Territorium, heilige Stätten und die Stellung der Juden in Frage gestellt. Schlimm ist für die Moslems nicht nur, dass die heiligen Stätten des Islam in jüdische Hände gefallen sind, sondern vor allem auch, dass Juden in Israel über Moslems herrschen. Wenn der jüdische Staat nicht vernichtet wird, ist das aus islamischer Sicht eine Kapitulation des allmächtig geglaubten Allah. Gläubigen Moslems geht es bei der Existenz eines jüdischen Staates auf muslimischem Territorium um die Frage, wer ist der wahre Gott? Ist es der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Oder ist es der Gott Abrahams, Ismaels und Esaus? Solange auch nur das kleinste Fleckchen Erde im Haus des Islam von einem jüdischen Staat besetzt wird, ist seine bloße Existenz eine Bankrotterklärung Allahs. Und darum ist der Kampf gegen Israel eine religiöse Pflicht für jeden Moslem, so wie das ja auch Osama bin Laden mehrfach verkündet hat. Aber nicht nur der Kampf gegen Israel, sondern ebenso gegen jedes Land, das Israel unterstützt, das heißt in diesem Fall auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn israelische Soldaten gegen bewaffnete Palästinenser kämpfen, dann sind unter diesen Soldaten viele nicht religiöse Juden. Ihre Motivation ist, sie wollen in ihrem Staat in Frieden und Sicherheit leben. Für die Moslems ist der Kampf gegen Israel ein Glaubenskrieg. Niemals würde ein israelischer Soldat als Selbstmordattentäter sich in die Luft sprengen, um arabische Zivilisten mit sich in den Tod zu reißen. Nach islamischer Lehre ist jeder arabische Terrorist ein Schahid, ein Märtyrer. Radikale islamistische Fundamentalisten behaupten, Juden töten ist wie ein Gebet, das uns Gott näher bringt. Trotz des Waffenstillstandes, zu dem ja für einige Monate, Ministerpräsident damals war es ja Abbas, die islamischen Terrororganisationen hat bewegen können, haben die Palästinenser ihre Forderungen nicht aufgegeben und wir haben das in den letzten Monaten alle verfolgen können. Für die beiden Kernprobleme, Jerusalem und die Flüchtlingsfrage, gibt es keine Lösung. Teddy Kollek, der ja viele Jahre Bürgermeister von Jerusalem war und der einen sehr guten Draht auch zu vielen Arabern hatte, hat in seiner Autobiografie Ein Leben für Jerusalem Folgendes geschrieben. Wenn die Hoffnung, die der Zionismus seit dem vorigen Jahrhundert erweckt und die der Staat Israel in den letzten Jahrzehnten genährt hat, enttäuscht werden sollten, wenn die Vision von einem vereinten Jerusalem sich in nichts auflöste, würde das dem Glauben vieler Juden den Todesstoß versetzen. Das ist der Grund, warum wir uns nicht auf eine neuerliche Teilung Jerusalems einlassen können. Keine israelische Regierung könnte sich halten, wenn sie dazu ihre Zustimmung gäbe. Und jeder Versuch, die Einheit der Stadt wieder zu zerstören, würde vermutlich zum Krieg führen. Ich bin im Grund meines Herzens fest davon überzeugt, dass wir innerhalb des vereinigten Jerusalem, der Hauptstadt Israels, Lösungen für sämtliche Probleme aller drei Religionen und beider Völker, des Arabischen und des Jüdischen, finden können. Und solange ich Bürgermeister dieser Stadt bin, wird dieses Ziel Vorrang vor allen anderen haben. 1948 bis 1949 haben etwa 400.000 bis 550.000 Araber Manche sagen 800.000, die Zahl ist zu hoch gegriffen, Araber das damalige Palästina verlassen. Genaue Zahlen existieren nicht. Zwischen 1967 und 1993 wurden 75.000 Palästinenser repatriiert. Nach dem Vertrag von Oslo hat Israel mehr als 90.000 Palästinenser einwandern lassen. Die palästinensische Führung fordert das absolute Rückkehrrecht für alle, auch aller Nachkommen. Damals geflüchtet sind 500.000, vielleicht 600.000. Heute leben in diesen Lagern 3,5 Millionen Menschen. Jetzt schon die dritte Generation. Nicht nur die Zahlen sind ein Problem. Auch die Gesinnung dieser Menschen. Die meisten unter ihnen erkennen bis zum heutigen Tag das Existenzrecht Israels nicht an, sondern treten für seine Zerstörung ein. Dieser Forderung nach Rückkehr der Flüchtlinge nachzugeben, wäre für Israel eine Art staatlicher Selbstmord. Die brennende Frage bleibt, wie kann es in Zukunft weitergehen? Wie sieht die Bibel die zukünftige Entwicklung? Die Propheten sprechen davon, dass Israel nach seiner Zerstreuung unter alle Völker und der Rückkehr ins Land der Väter in eine äußerste Bedrängnis kommen wird. Die Existenz Israels wird auf dem Spiel stehen. Die Propheten deuten politische und militärische Entwicklungen an, aber sie beschreiben nicht die Hintergründe, die zu diesen Entwicklungen führen. Es kommt zu einer militärischen Intervention, in der Israel völlig isoliert einer vielfachen Übermacht gegenüberstehen wird und 2/3 der Bewohner in Israel umkommen. Die Kernfrage der Auseinandersetzung wird der Anspruch auf Jerusalem sein. Im Propheten Sacharja lesen Sie folgende Sätze: Ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem, und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert, die Frauen werden geschändet. Es soll geschehen in dem ganzen Lande, dass 2 Teile darin ausgerottet werden und untergehen, und nur der 3. Teil soll darin übrig bleiben. Dann wird der Herr ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm, und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg. In der Zeit der höchsten Bedrängnis wird Israel unter der Einwirkung des Heiligen Geistes eine innere Umkehr erleben. Schon Jahrhunderte vorher hat Hosea das geschaut. Er sagt, die Kinder Israel werden umkehren und den Herrn, ihren Gott, suchen, und sie werden bebend hineilen zu dem Herrn und zu seinem Segen am Ende der Tage. Jesus Christus wird wiederkommen. Er wird aus der verborgenen Herrlichkeit Gottes hervortreten und dem bedrängten Volk Israel helfen, es erretten. Der Herr wird kommen und alle seine Heiligen mit ihm. Der Apostel Paulus sagt, Christus wird sichtbar vor aller Welt erscheinen, begleitet von den Engelscharen und der vollendeten Gemeinde. Wir können das nachlesen im 1. Kapitel, also am Anfang des 2. Thessalonicherbriefes. Und dann, in dieser Situation, wird Israel Jesus Christus als seinen Messias erkennen und über seinen Widerstand gegen Gott klagen. Sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn klagen, sie werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Israel wird Vergebung seiner Schuld und Gottes Geist empfangen, wie Gott es durch den Propheten Hesekiel angekündigt hat. Ich will euch reinigen, ich will meinen Geist in euch geben, und ihr sollt wohnen in dem Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. Der Herr wird Juda als sein Erbteil besitzen im heiligen Land und wird Jerusalem aufs Neue erwählen. Es ist das, was Jahrhunderte später der Apostel Paulus in seinem großen Exkurs über das Schicksal Israels in dem Brief an die Christen in Rom so abgeschlossen hat. Die Verstockung, die einen Teil Israels getroffen hat, dauert so lange, bis die volle Zahl der Heiden zum Heil gelangt ist und dann wird ganz Israel gerettet werden. Diese Furcht, und was dann geschieht, wenn Christus wiederkommt, wird nur in wenigen Perspektiven angedeutet. Die Bibel spricht von einem von Gott begrenzten Zeitraum, und sie nennt hier die Zahl 1000 Jahre, und ich möchte mich mit niemandem streiten, ob das nun 1000 Kalenderjahre unserer Berechnung sind oder nach Gottes Zeitmaß. Die Bibel macht schon deutlich, dass Gottes Uhren einen anderen Pendelschlag haben als unsere. Aber das, was dann geschehen wird, ist das, worum heute in der Politik gerungen wird und was militärisch immer wieder in Frage gestellt ist, nämlich eine arabisch-israelische Union. Die Araber führen ja auf der Linie über Esau und Ismael ihre Herkunft auf Abraham zurück. Man könnte also etwas euphemistisch sagen, die Araber und die Israelis sind Halbbrüder. Aber heute trennt sie ein unversöhnlicher Hass, vor allen Dingen von Seiten der Araber. Nicht so sehr die Israelis. Sie sind nicht vom Hass motiviert. Sicher gibt es heute eine zunehmende Zahl von Familien, die durch die beiden großen Intifadas und die Selbstmordattentate sehr betroffen sind. Aber es wird eine Zeit kommen, von der der Prophet Jesaja gesagt hat, der Herr wird die Ägypter schlagen und heilen, sie werden sich zum Herrn bekehren. Zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien. Die Ägypter samt den Assyrern werden Gott dienen. Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein. Mit den Ägyptern und Assyrern, die beiden Länder stehen als pars pro toto, als Teil für das Ganze der arabischen Welt. Und sie werden ein Segen mitten auf Erden sein, denn der Herr Zebaoth wird sie segnen und sprechen, gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assur, meiner Hände Werk, und du, Israel, mein Erbe. Das ist eine Vision, die Ben-Gurion 1947 formuliert hat, auch oder aufgegriffen hat, als er vor dem Palästinenserausschuss der UNO zu reden hatte. Er hat da wörtlich gesagt, Israel ist bestrebt, in Zusammenarbeit mit seinen freien arabischen Nachbarn die wirtschaftliche Entwicklung, den sozialen Fortschritt und die wirkliche Unabhängigkeit aller semitischen Länder im Nahen Osten zu fördern. Als gerechte und dauerversprechende Lösung schlage ich einen jüdischen Staat und eine jüdisch-arabische Allianz vor. Im Grunde ist diese Zielvorstellung des ersten Ministerpräsidenten Ben-Gurion, des ersten Ministerpräsidenten, nie vergessen worden, sondern bis heute lebendig. Die Israelis möchten den Frieden. Es wird aber dann, wenn Christus wiederkommt, eine Zeit universalen Friedens sein, so wie das der Prophet Jesaja und der Prophet Micha gesagt haben. Von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Und schließlich wird dann Israel das Volk der Völkermission sein. Heute sammelt Christus aus allen Völkern Einzelne zu seiner Gemeinde. Die Gemeinde Jesu ist heute weltweit. In allen Nationalstaaten gibt es Christen. Nicht in allen Stämmen, nicht in allen Stammessprachen, aber in allen Völkern gibt es Christen. Jesus sammelt seine Gemeinde durch sein Wort, seinen Heiligen Geist und seine Boten. Und es wird eine Zeit kommen, da wird die Gemeinde vollendet sein, zusammen mit Christus in der ewigen Herrlichkeit. Aber diese Welt wird noch nicht zu Ende sein, sondern in ihr wird Israel dann das Volk der Völkermission sein. So hat es auch der Prophet Jesaja gesagt: Ich will ein Zeichen unter ihnen aufrichten und einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden, zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat. und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben, und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen. Und dann wird es auch Bewegungen, Völkerbewegungen hin zu Jesus Christus geben. Ich will nur diesen einen Vers zitieren. Sie finden im Propheten Sacharja eine Reihe solcher Hinweise. Da heißt es im 8. Kapitel geradezu eine dramatische Schilderung. So spricht der Herr Zebaoth: Es werden noch viele Völker kommen und Bürger vieler Städte. Und sie werden sagen: Lass uns hingehen, den Herrn anzubeten und zu suchen den Herrn Zebaoth. So werden viele Völker, Heiden in Scharen, kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzubeten. Zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Das, was die Propheten vorausgesagt haben, können wir zum Teil schon wörtlich als erfüllt nachweisen, aber nicht alles. Aber die bereits erfüllten Zusagen Gottes geben uns die Zuversicht, dass auch das, was noch aussteht, eines Tages Wirklichkeit wird. In Israel vollzieht sich ein Geschehen, das die Propheten in der Bibel vorausgesagt haben. Hesekiel hat einmal gesagt: Israel ist Mittelpunkt der Erde, wörtlich der Nabel der Welt. Und Israel ist Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Ich zitiere noch einmal den Staatsmann und Propheten Daniel: Endzeit ist, wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat. Und Jesus hat auf diese Zeit hingewiesen. Er hat gesagt, Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, das heißt unter heidnischer Herrschaft stehen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Die Völker werden dann voll Angst und Schrecken sein, und die Menschen werden vergehen vor Furcht in der Erwartung der Dinge, die über die ganze Erde kommen sollen. Und dann werden sie den Menschensohn kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber das alles zu geschehen anfängt, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Kurz bevor Teddy Kollek sein Amt als Bürgermeister niederlegte und auch nicht wiedergewählt wurde, hat er in Stuttgart in einem Vortrag wörtlich gesagt: Wir haben in Jerusalem dieselben Probleme wie alle Großstädte, aber noch einige mehr dazu. Alle in der Stadt glauben, dass der Messias eines Tages kommen wird. Wenn er kommen wird, wird es für den Bürgermeister viel leichter sein, denn der Messias wird dann die Probleme lösen. Das Geschehen in Israel mahnt uns, bereit zu sein für die Wiederkunft Jesu. Wenn die Zeit, in der Jesus weltweit seine Gemeinde sammelt und aus allen Völkern Menschen gerufen werden, ihrem Ende sich zuneigt, dann kehrt Israel heim ins Land seines Ursprungs. Für Nichtchristen ist das Geschehen in Israel ein Aufruf, zu Gott umzukehren. Denn wenn Christus kommt, ist nicht mehr Zeit, sein Leben mit Gott zu ordnen. Wenn Jesus wiederkommt, ist nicht die Stunde der Bekehrung, sondern die Stunde der Vergeltung. Aber für alle Glaubenden ist das Geschehen ein Anruf Gottes, tätig zu sein zum Bau der Gemeinde. Da, wo Jesus seine Jünger auf seine Wiederkunft hingewiesen hat, hat er gesagt: Handelt, bis ich wiederkomme. Dass wir etwas tun für die Sache seines Reiches. Angefangen, ich möchte sagen, bei der schwersten Arbeit. Dem Gebet für die Ausbreitung des Evangeliums, dem Gebet für die Mission, aber auch der tätigen Mitarbeit in der örtlichen Gemeinde und dem finanziellen Opfer für das Reich Gottes. Und das andere, was Jesus von seinen Leuten erwartet, keine Angst zu haben vor der Zukunft. Alles zielt auf den Augenblick, von dem Paulus gesagt hat, es werden sich beugen alle Knie und alle Zungen bekennen, Jesus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Es wird der Augenblick kommen, wo Jesus Christus wiederkommt und ihm dann die Ehre zuteil wird, die ihm allein gebührt. Er hat seinen Jüngern gesagt, der Vater hat dem Sohn alle Macht gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Israels ermutigen uns, Gottes Wort uneingeschränkt zu vertrauen, gerade auch für die Zukunft. Wir können viele Gründe finden, die uns veranlassen, uns vor der Zukunft zu fürchten. Christen kennen den einen Grund, warum wir uns nicht fürchten müssen, sondern aufsehen können, zuversichtlich in die Zukunft gehen können. Und dieser Grund heißt Jesus Christus, unser wiederkommender Herr, der dann auch der König Israels sichtbar sein wird. Ich danke Ihnen für die Geduld, mit der Sie mir zugehört haben. Und ich möchte noch mit Ihnen beten. Wir neigen uns. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du in deiner großen Barmherzigkeit diese Welt nicht sich selbst überlassen hast, sondern hast uns dein Wort geschenkt, deinen Willen kundgetan und deinen einzigen geliebten Sohn gesandt. Und dass alle, die ihr Leben an ihm festmachen, gerettet sind für Zeit und Ewigkeit. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du noch Gnadenzeit schenkst, dass Menschen zum lebendigen Glauben an dich kommen können. Und wir danken dir, dass du dir die Zügel der Weltgeschichte nicht aus der Hand nehmen lässt. Du wirst alles nach deinem Plan zu einem wunderbaren Ziel hinausführen. Und dazu gehört auch nicht nur die Heimkehr Israels in sein Land, sondern auch, dass die Menschen, die dort heute so viel leiden, einmal dich als ihren ganz persönlichen Heiland erkennen werden und dass dann auch Frieden sein wird zwischen den Arabern und den Israelis. Wir danken dir, dass wir dieser großen Zeit entgegengehen. Hilf uns, in all den Wirren der Gegenwart nicht den Mut zu verlieren, sondern festzuhalten an deinem Wort und auszuschauen und tätig zu sein, bis du kommst. Amen.